Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Wie schön es ist, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir haben aber auch echt jede Menge vor heute in diesem Podcast. Es gibt so viele Dinge, über die ich mit euch sprechen möchte. Ich habe ein fantastisches Buch, von dem ich erstmal großen Respekt hatte und mich gefragt habe, ob ich es überhaupt lesen soll. Und zwar ist das Buch von Prinz Harry. Ich habe es dann gemacht diese Woche und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Es gibt eine fantastische Serie. Eine Serie, die auf einem Bezahlsender läuft. Und ich habe mich ehrlich geweigert, noch einen Sender zu installieren, aber ich habe da so ein Probeabo und auch da bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil diese Serie ist großartig. Es war jede Menge los in der Promi-Welt und ich habe einen Gast, der wirklich jemand ist, den ich ganz, ganz großartig finde. Es ist ein Autor, der fantastische Thriller schreibt. Bernhard Eichner heißt er. Und er hatte das Glück, dass eines seiner Bücher jetzt gerade bei Netflix verfilmt wurde. In einer Miniserie Totenfrau heißt die. Und die schießt gerade ganz weit nach oben in den Netflix-Charts. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es ist ein riesiger Erfolg für ihn. Und ich kenne ihn jetzt schon ganz lange. Wir haben schon ganz oft Interviews miteinander gemacht. Seit 2014, das sind schon fast 10 Jahre. Und ich freue mich sehr mit ihm und er freut sich, dass er mein Gast sein durfte. Und der Bernhard hat eine wunderbare Schauspielerin für diese Serie, die die Hauptrolle spielt von seiner toten Frau, nämlich die Blum, die Bestatterin Blum. Und die wird gespielt von Anna-Maria Mühe. Und Bernhard Eichner sagt dazu Folgendes.
Sehr froh, als es hieß, dass Anna-Maria Mühe besetzt wurde. Und als ich dann für den Dreharbeiten 2-3 Mal auf Besuch war und dazusehen durfte, dachte ich mir schon, Wahnsinn, die kann das. Die kann das wirklich innerhalb von Sekunden, dieses Umbrechen, dieses Umswitchen von zart auf hart, und dass sie beides kann. So diesen Zorn spielen und diese Wut und dann aber auch diese Verletztheit und diese Traurigkeit. Ein Riesenglücksfall. Sie es macht, weil ich denke, das liegt und steht natürlich mit der Schauspielerin.
Ja, das liegt und steht mit Anna-Maria Mühe. Was das genau für eine Serie ist, das hört ihr gleich hier in meinem Podcast. Jetzt geht es erstmal um einen meiner Lieblingsmänner und der scheint wirklich was auf dem Herzen zu haben in dieser Woche. Arne Waag und ja, ein traumhafter Tag, so könnte man es quasi nennen. Der will über Hochzeiten reden. Eure Hochzeit ist doch noch gar nicht geplant.
Ja, das möchtest du mir immer einquatschen, dass ich meinen Freund endlich heirate, aber genau. Nein, das steht noch in der Zukunft. Es geht um eine andere Hochzeit. Und zwar die von einer Freundin von mir.
Ja.
Die kam letztens zu mir und sagte, Arne, du bist ja auch beim Radio und du kannst ja auch gut sprechen, du siehst fantastisch aus.
Was wollte sie?
Willst du nicht unser Hochzeitsredner werden?
Hast du das schon mal gemacht?
Nein.
Okay.
Aber ich kann ja gut reden, ich sehe ja gut aus. Und
das reicht auch dann, ne?
Ja,
du, neulich stand bei Facebook irgendwie einer, ich glaube, die kamen aus Neunkirchen und sagten, ja, wir bräuchten einen Hochzeitsredner, aber bitte für wenig Geld. Habe ich drunter geschrieben, Leute, wenn es dann schief geht, geht alles schief. Dann ist es nicht so, als wäre nur die Vorspeise versaut, sondern dann ist der zentrale Teil eurer Hochzeit leider im Eimer. Deshalb würde ich da an der Stelle jetzt mal nicht sparen. Aber gut.
Was heißt denn da sonst nicht sparen?
Also du kannst das im Internet googeln, was kostet ein Hochzeitsredner, und das fängt bei 1000 Euro an. Mhm. Aber du musst mal rechnen, was du, also wenn ich zum Beispiel eine Traurede mache, dann gehe ich mindestens 3-4 Mal zu dem Paar hin. Ich spreche mit Freunden und Angehörigen, ich plane diese ganze Zeremonie, ich schreibe diese Rede und das dauert natürlich alles seine Zeit, ne? Du schreibst keine gute Traurede in 5 Minuten, also da brauche selbst ich ein paar Tage für. Und das sollte man dann auch anständig entlohnen, weil wenn du mal die Stunden zusammenzählst, dann komme ich so auf 30 Stunden pro Traurede und ich sage dir mal ganz ehrlich, mein Schornsteinfeger kriegt mehr pro Stunde. Ja.
Das ist aber auch ein gut bezahlter Schornsteinfeger.
Ah, trotzdem.
Aber gibt es denn nicht solche Schablonenreden, die man da halt...
Bist du verrückt? Das würde ich weiß nicht, was andere Trauredner machen, aber das würde ich niemals machen. Niemals. Ja. Jedes Paar ist ja anders und jedes Paar hat ja seine Geschichte und du möchtest ja diese Geschichte erzählen und du möchtest ja auch, dass das persönlich wird. Du kannst ja nicht 0815 Teile gegeneinander austauschen. Das finde ich ganz schrecklich. Wenn man sowas macht, dann hat man auch den Beruf verfehlt in der Beziehung. Das darfst du nicht machen. Die musst du schon selber schreiben, dann deine Rede.
Ja, es wird viel Arbeit, aber also falls Eva und Jan gerade zuhören, ich mache es auf jeden Fall bei euch. Bei allen anderen muss ich mir das nochmal überlegen.
Aber es ist das Schönste. Ich finde, ich mache ja so viele Dinge, ne? Radio, Bücher schreiben, Traureden. Aber die Traureden, die sind was so Besonderes. Ich liebe das so sehr, weil du nur mit Menschen zusammen bist, die normalerweise glücklich sind, wenn sie heiraten. Und die sich freuen. Und diese ganze Atmosphäre an dem Tag selber, das ist so schön, dass man sich von ganz alleine wirklich Mühe gibt, sein Bestes zu geben an so einem Tag. Also wirklich.
Und das Ende von so einer Traurede, ist das so, dass ich im Prinzip auf einer großen Treppe stehe, unten knutschen zwei, ich stehe oben in so einem Flitterregen und singe noch was Schönes?
Naja, wenn du singen möchtest, das kann das Brautpaar selber entscheiden, wie das Ende sein soll. Also normalerweise ist die Zeremonie dann irgendwann beendet, wenn die beiden sich ihr Eheversprechen gegeben haben und die Ringe ausgetauscht haben.
Okay.
Aber wir können da ja nochmal in Ruhe drüber sprechen.
Ja.
Ich krieg sonst Angst, dass Eva und Jan ein Problem haben. Mein Gott.
Hatte ich gesagt, dass ich ein großes Abendkleid tragen will?
Ja, ich freue mich. Du schickst mir Fotos. Das haben die auch nicht gedacht, oder? Als sie dich gefragt haben, dass danach Herr Bibo steht im gelben Abendkleid.
Und die schönsten Chansons singt von Tina Turner.
Ja, ist gut. Tschüss. Beim Buch der Woche war ich am Anfang ziemlich unsicher, ob ich das tatsächlich wollte, weil ich bespiele ja bekanntlich nicht im Team Harry und trotzdem wollte ich es mir nicht nehmen lassen, das Buch des Prinzen zu lesen. Reserve heißt es. Das wollten anscheinend mehrere, denn es sind mal direkt diese Woche, ich glaube, die haben angefangen mit 100.000, da klingelt es dann das erste Mal heftigst und wahrscheinlich sind wir mittlerweile schon weit drüber. Platz 1 der Biografien und auch sonst ganz hoch oben im Bestsellerbereich. Und wenn ich an Harry denke, dann habe ich sofort dieses Bild im Kopf. Dieser kleine Junge, der zusammen mit seinem Bruder hinter dem Sarg seiner Mutter geht. Und auf dem Sarg ein Blumengesteck und darin ein Brief mit der Aufschrift Mami. Und die ganze Welt hat zugesehen. Jeder von uns hat sich damals gefragt, wie diese beiden Jungs dieses Trauma verarbeiten, was hinter den dicken Palastmauern geschieht, ob sie aufgefangen werden, was sie denken, wie sie klarkommen. Und jetzt erzählt der zweite, der Prinz, der, wie er selbst sagt, als Spare, als Reserve auf diese Welt kam. Und ich war völlig überrascht, denn er macht das sehr gut. Aus dem ersten Kapitel. Ich vermisse meine Mutter jeden Tag und es gab so viel, woran ich mich nicht erinnern konnte, weil ich noch zu jung gewesen war, als sie starb. Doch das viel größere Wunder war, dass ich noch so viel von ihr wusste. Ihr umwerfendes Lächeln, ihr verletzlicher Blick, ihre kindliche Freude an Filmen, Musik, Kleidung und Süßigkeiten und an uns. Oh, wie sie meinen Bruder und mich geliebt hat. Wie besessen, das hat sie einem Reporter gestanden. Nun, Mami, ich dich auch. Ich musste ein paar Mal wirklich schlucken, gerade als es um seine Kindheit geht und um diesen schlimmen Verlust. Aber er erzählt eben nicht nur seine Geschichte, obwohl natürlich alles von seiner Sicht der Dinge geprägt ist. Und trotzdem ist er in der Lage zu reflektieren, zu hinterfragen und auch einzugestehen, dass er Fehler gemacht hat. Aber über allem, und das merkt man wirklich deutlich, liegt die Liebe zu seiner Familie. Ja, auch zu der Königsfamilie, die mit all ihren Schwierigkeiten und Erwartungen an ihn und seinen Bruder sicher keine einfache war. Ich habe es keine Sekunde bereut, dieses Buch gelesen zu haben, denn es ist ehrlich, berührend und stark. Und ja, es ist nicht günstig. 21,99 € für ein E-Book und 26 € für das gebundene Buch, das ist happig. Aber es umfasst auch immerhin 800 Seiten, also das E-Book zumindest mal. Und damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, ja, 250 Seiten oder so. Nee. Alles in allem hat es mich positiv überrascht. Reserve von Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, gibt es als gebundenes Buch, als E-Book und auch als Hörbuch und ist beim Penguin Verlag erschienen. In der Promi-Welt war einiges los in dieser Woche. Madonna zum Beispiel hat ein Riesenproblem mit einem Gemälde. Dieses Gemälde ist irgendwann vor Jahrzehnten an eine kleine französische Stadt ausgeliehen worden und von da ist es dann in Kriegswirren verschwunden. Und ein Kunstkenner hat dieses Gemälde in einem Video bei Madonna an der Wand hängen sehen. Und was sollen wir sagen? Madonna hängt sich natürlich keinen billigen Druck an die Wand. Das war tatsächlich echt. Und jetzt stellt sich die Frage, muss sie das Gemälde jetzt zurückgeben, obwohl sie es rechtmäßig erworben hat in einem großen Auktionshaus? Da sind wir mal gespannt und auch ansonsten war einiges los. Traurig war ich diese Woche, als ich vom Tod der Schauspielerin Gina Lollobrigida da gehört habe. Ich fand sie immer unfassbar faszinierend und unfassbar schön, bis zuletzt. Selbst auf ihren letzten Fotos im Sommer 2022 sah sie super aus. Sie war lebenslustig und echt und trotzdem eine richtige Diva. Und sie war verrückt nach dem Leben und nach der Liebe. Ihr letzter Begleiter war gerade mal 35 Jahre alt. Ciao, liebe Gina. Ich hoffe, dass es da, wo du jetzt bist, genug Spaghetti gibt und vor allem auch genug Liebe. Ich habe euch ja heute schon das Buch von Prinz Harry Reserve vorgestellt und das sorgt natürlich in England für jede Menge Wirbel. Der ehemalige Butler von Prinzessin Diana soll nach der Lektüre förmlich zusammengebrochen sein, weil Harry ihn in dem Buch beschuldigt, den Tod seiner Mutter ausgeschlachtet zu haben. Paul Burrell hatte ja damals selbst ein Buch über seine Zeit mit Diana geschrieben und Harry hat es kaum ertragen, das zu lesen. In Harrys Augen wollte der Ex-Butler nur Geld mit dem berühmten Namen seiner Mutter machen. Der ehemalige Vertraute von Diana zeigte sich dann zutiefst gekränkt über diese Vorwürfe und ist wohl in Tränen ausgebrochen. Meine Güte, kann man echt nur sagen, oder? Also, dass Martin Semmelrogge kein Kind von Traurigkeit ist, das war mir klar. Aber dass der so viel auf dem Kerbholz hat, dass er in Australien nicht einreisen darf, das ist schon beachtlich. Bis zuletzt hatte der Schauspieler gehofft, er könne doch noch mit ins Dschungelcamp und er war sogar extra nach Doha gereist, um schnellstmöglich Down Under reisen zu können, also nach Australien. Aber alles umsonst, die australische Regierung hat Semmelrogge kein Visum erteilt. Grund dafür sollen die vielen Vorstrafen sein. Da ist ganz schön was los bei dem. Insgesamt 30 Mal musste er in seinem Leben schon vor Gericht. Meistens ging es um Verkehrsdelikte, aber ihm wurde auch schon Ladendiebstahl, Drogenbesitz, Urkundenfälschung und Beleidigung vorgeworfen. Und die Australier verstehen damit überhaupt keinen Spaß und so musste der Martin Anfang der Woche dann wieder nach Hause fliegen, ohne im Dschungel zu sein. Ihr kennt es sicher, wenn ihr auch einen Partner an eurer Seite hat. Manchmal versteht man die Welt nicht mehr und guckt den an und denkt, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? So ging es meinem Mann wahrscheinlich diese Woche auch, denn es gab eine Serie, die ich unbedingt gucken wollte, die wir aber noch nicht in all den Bezahlsendern hatten, die wir sonst so haben. Naja, was soll ich sagen, ich habe mich durchgesetzt, aber es ist gut, man kann es nicht bestreiten. Ich dachte ja, das wäre schwer zu toppen, also der Film Interview mit einem Vampir mit Brad Pitt und Tom Cruise, aber es gibt da diese neue Serie und ich habe da schon mal reingeguckt auf Wow TV. Das war mir vorher überhaupt noch kein Begriff, aber wir mussten jetzt extra da so ein Probeabo abschließen. Mein Mann hat gedacht, er wird wahnsinnig mit mir, aber ich wollte unbedingt dieses Interview with a Vampire gucken und ehrlich, ich bin leider absolut begeistert. Ja, man muss sich darauf einlassen. Der Film von 1994, da bleibt die Erotik quasi in unseren Köpfen. Hier wird sie rausgelassen und fackelt ein Feuerwerk ab. Statt im 18. Jahrhundert findet dieses erste Treffen zwischen Vampir Lestat und dem Bordellbesitzer Louis im New Orleans des Jahres 1910 statt. Und was soll ich sagen, es gipfelt in sehr erotischen Szenen. Und für konservative Amerikaner war das schon fast zu viel, zumal Louis auch noch von einem schwarzen Mann gespielt wird. Dabei ist die Buchvorlage zum Film und ja damit auch zur Serie von Anne Rice ganz sicher eine Außenseitergeschichte. Und ich finde ja, dass man unvoreingenommen daran gehen sollte, wie an so vieles im Leben. Und dann, wenn man das tut, wenn man an diese Serie unvoreingenommen herangeht, dann bekommt man ein Fantasy-Epos geboten, das seinesgleichen sucht. Es bleibt der Vorlage treu. setzt aber tolle neue Akzente. 7 Folgen sind es und man bekommt in dieser Serie auch ganz viel Luft zum Atmen. Also diese ganze Serie bekommt Luft zum Atmen, mehr als es der Film jemals hatte. Und das verdient die Geschichte auch. Und das Tolle ist, dass der amerikanische Sender AMC nicht widerstehen konnte und schon eine 2. Staffel in Auftrag gegeben hat, die den Roman dann zu Ende erzählt. Und das hat der erste Film, nämlich nicht getan. Und wer weiß, vielleicht wagen die sich dann auch noch an die bisher unverfilmten Anne Rice-Fortsetzungen, wie zum Beispiel Der Fürst der Finsternis. Und ich persönlich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich mag diese Vampir-Stories total gerne. Interview with the Vampire, die Horrorserie, läuft seit letzter Woche auf Wow TV. Und ich muss leider sagen, ich liebe sie und bin ganz froh, dass ich mir die angeguckt habe. Ich freue mich total über den Gast, den ich mir für diese Woche eingeladen habe. Ein Mann, den ich schon eine ganze Zeit begleite, eigentlich seit 2014. Und es sind ganz, ganz großartige Dinge in seinem Leben passiert. Ich freue mich sehr, denn mein Gast der Woche ist ein Bestseller-Autor, der schreibt fantastische Bücher und der hat jetzt auch eine seiner Buchreihen verfilmt, also nicht er, aber Netflix hat's getan und ich war völlig begeistert. Bei mir ist Bernhard Eichner. Hallo Bernhard, schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich da zu sein und ja, vielen Dank für die Einladung.
Du, ich habe zusammen mit meinem Mann die Totenfrau geguckt. Und mein Mann war erst so, ich bin ja so ein Thriller- und Horrorspezialist und der so, naja, okay. Der saß viel gebannter vorm Fernseher als ich danach. Der war total begeistert, weil ich wusste ja ungefähr, was auf mich zukam. Aber er wusste nichts und er war total fasziniert. Jetzt erzähl uns mal bitte, wie kam es dazu? Was war das? Wie hat Netflix angerufen und gesagt, Herr Eichner, wir möchten die Totenfrau verfilmen?
Ja, so, das wäre schön gewesen. Das Buch ist ja bereits 2014 im März erschienen. Und das hat tatsächlich über 8 Jahre lang gedauert, bis es auf Sendung ging. Und das war zuerst in Amerika auch, hätte dort verfilmt werden sollen. Das ist dann ein Projekt, das dort gescheitert und vor 3 Jahren kam dann Netflix ins Spiel. Und großer Glücksfall und dass es jetzt weltweit auch so gut gestartet ist, ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin jeden Tag am Auf- und Hoch- und Niederhüpfen und bin sehr happy. Und sehr happy auch, dass die Männer das toll finden. Das war beim Buch auch schon so, dass viele Männer diese Rachegeschichte, diesen mordenden Racheengel gut fanden. Und beim Film jetzt auch freut mich, dass dein Mann mitgegangen ist.
Total.
Dass du nicht alleine dann mit der Geschichte, mit der doch recht heftigen Geschichte dann schlafen gehen musstest, dass du deinen Mann an deiner Seite hast.
Genau, aber ich kannte sie ja schon. Ich war damals bei der Totenfrau, als es als Buch rauskam, 2014 hast du gesagt, schon direkt total begeistert, weil mich deine Sprache so fasziniert hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich ein bisschen Schiss und habe mich gefragt, wie setzen die das um? Weil das macht natürlich ganz viel aus. Und was ich toll fand ist, dass sie es in Bildern umgesetzt haben. Also was ich großartig fand, waren diese Landschaftsaufnahmen und diese Drohnenaufnahmen. Also müssen ja wahrscheinlich mit einer Drohne gemacht haben. Und das hat ganz viel von dem quasi ersetzt, was sonst deine wunderschöne Art zu schreiben ausgemacht hat, finde ich.
Ja, ich frage mich auch, keine Ahnung, wie genau sie es gemacht haben.
Aber
ich spüre das auch so, wie du das siehst, dass dieser Ton oder der Sound, der im Buch ist, dass der irgendwie da übersetzt wurde und dass das eben mit Bildern, auch die Musik sehr schön und natürlich Anna-Maria Mühe, die das so grandios spielt auch, diese kühle Art, aber dann doch irgendwie ein großes Herz und diese große Wunde, die in sie hineingeschlagen wird und dass der heraus sie dann zur Furie wird. Also das ist schon echt richtig gut gemacht.
Ja,
und
total.
Ja, dem Produzenten ein großes Danke und eben der anderen großes Danke, weil sie trägt das Ganze.
Ich habe das, wie ich eben schon erzählte, zusammen mit meinem Mann gesehen und was mich absolut fasziniert hat, war Anna-Maria Mühe. Das ist eine großartige Schauspielerin. Ich mag die immer gerne sehen. Aber in diesem actiongeladenen Thriller hat die mich sowas von, umgehauen mit ihrer Kraft, wie sie das gespielt hat. Das war Wahnsinn.
Ja, ging mir auch so. Ich kannte sie aus dieser Serie, ZDF-Serie Solo für Weiß.
Ja.
Und mochte sie da auch schon sehr und war dann sehr froh, als es hieß, dass Anna-Maria Mühe besetzt wurde. Und als ich dann für den Dreharbeiten 2-3 Mal auf Besuch war und dazu sehen durfte, dachte ich mir schon, Wahnsinn, die kann das. Die kann das wirklich innerhalb von Sekunden, dieses Umbrechen auch, mhm, oder dieses Umswitchen von zart auf hart und das, dass sie beides kann. So diesen Zorn spielen und diese Wut und dann aber auch diese Verletztheit und diese Traurigkeit. Und das ist ein Riesenglücksfall, dass sie es macht, weil ich denke, das liegt und steht natürlich mit der
Blume,
mit der Schauspielerin.
Ja. Aber was ich auch so toll fand, sie hat sich auch so von so Verletzlichen und auch von, ja, sie war nicht schön, also weißt du, nicht schön dargestellt. Also es gibt Szenen, da denkst du, boah, ja, bist du mutig, dass du dich so zeigst.
Sehr uneitel,
ja, genau. Ja. Als Schauspielerin, ich meine, ne? Aber das war so, das hat so gepasst, das war fantastisch. Also ich kann gar nicht genug Lob finden für sie.
Ja, ich auch. Und wie gesagt, also die sind natürlich jetzt alle sitzen in den Startlöchern oder drücken, am Daumen drücken. Tagtäglich gibt es eine Staffel 2, wird fortgesetzt. Anna-Maria Mühe möchte, die Produzenten möchten, ich möchte auch. Also wir sind alle ein bisschen heiß. Aber es schaut nicht so schlecht aus. Also es schaut eigentlich ganz gut aus. Entschieden wird tatsächlich immer erst nach 28 Tagen bei Netflix. Also 28 Tage muss die Serie auf Sendung sein und dann gibt es eine Entscheidung.
Aber das steht doch so gut.
Wir sind guter Dinge.
Ich wollte gerade sagen, es steht doch so gut da. In Amerika, also in deutschlandweit, also nicht deutschlandweit, sondern wie nennt man das, weltweit, war der ja schon ein bisschen früher gestartet und da war sie ja schon super, hatte sie ja schon super abgeschnitten. Und
ja,
in Deutschland doch auch.
In 60 Ländern war es unter den Top 10.
Wahnsinn.
Mittlerweile immer noch in 30 oder so. Also es ist gut, es ist super gut. Es hat, glaube ich, alle Erwartungen übertroffen.
Ja.
Und wir sind alle tatsächlich auch sehr überrascht, wie es weltweit auch angenommen wird. Also das ist schon sensationell.
Die Totenfrau als Buch kam 2014. Erzähl doch noch mal kurz, soll ja noch Leute geben, die das Buch und die Serie noch nicht geguckt haben. Wahrscheinlich kaum welche, aber es soll welche geben. Worum es geht?
Eine Bestatterin, sie ist liebevolle Mutter zweier Kinder, verheiratet mit Marc, lebt ein glückliches Leben in den Tiroler Bergen. Ihr Mann fährt zur Arbeit, er wird von einem Auto niedergefahren, also Unfall mit Fahrerflucht, er stirbt und in dem Moment bricht ihre Welt zusammen. Und Blum, so heißt sie, Brünnhilde Blum, findet heraus, dass es kein Unfall war, sondern Mord und dass 5 Menschen dafür verantwortlich sind. Und diese 5 Menschen sucht sie, findet sie und tötet sie. Also es ist eine sehr gerade Rachegeschichte, die es in sich hat.
Es ist eine fantastische Geschichte. Ich habe das Buch bzw. die Bücher, weil das sind, glaube ich, auch 3 gewesen, ne? Ich erinnere mich jetzt dumm.
Genau, also es sind gibt 3 Bände.
Genau. Verschlungen.
Es gibt noch Stoff für weitere Staffeln.
Ich wollte gerade sagen. Und als es endete und mein Mann völlig atemlos auf diesem Sofa saß und sagte, boah, war das gut. Da sagte ich, und weißt du, es gibt noch Stoff für mehr, weil es gibt noch 2 weitere Bände von Blum von Bernhard Eichner. Und jetzt hast du eben schon angedeutet, dass die Chancen nicht schlecht gehen, dass es auch da eine Verfilmung gibt. Erzähl mal bitte, was das für ein Gefühl ist, wenn man als Autor plötzlich seine eigenen Figuren auf einer großen Leinwand sieht.
Ja, es ist fantastisch. Also einfach, es wünscht sich wahrscheinlich jeder. Ich habe immer schon davon geträumt. Und dass es dann tatsächlich passiert und dass es dann wirklich weltweit ausgestrahlt wird, ist ja, also eigentlich unglaublich. Im Moment, eben seit 5. Januar, ist es weltweit am Start. Jeden Morgen auf und denke mir, eigentlich ist das alles gar nicht wirklich. Aber ich schaue mir dann immer die Zahlen an, die täglich aktualisiert werden am Abend. In welchem Land ist es unter die Top 10 und wo fällt es raus und welches Land kam dazu? Und das ist im Moment extremst aufregend und vielleicht Lohn für so viel Arbeit auch oder für so viel Leidenschaft in den letzten 20 Jahren, die in das Schreiben floss. Und jetzt so, das ist ein großes Dankeschön vielleicht auch der Zuseherinnen und der Leserinnen und Leser, dass die Geschichte so viel Aufmerksamkeit bekommt und mein Schreiben so viel Wertschätzung.
Bernhard, wir haben eben schon ganz viel über die Figuren, also über die Blumen gesprochen, über die Verfilmung. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, was als nächstes bei dir ansteht. Also mal jenseits von einer Weiterführung von der Netflix-Serie, weil du hättest ja noch Stoff für mindestens 2 weitere Staffeln.
Ja, also es gibt, ich schreibe natürlich Bücher parallel zum Mitfiebern, was auf den Bildschirmen passiert. Im März, 22. März erscheint der 4. Teil dieser Bronski-Reihe, die ich geschrieben habe, rund um einen Pressefotografen. Ein Blutfotograf ist der, ja, eben mit alles, was mit Blaulichtfotografie zu tun hat. Und schreibe bereits schon den Roman, der 2024 im Sommer erscheinen wird. Da stecke ich schon drin.
Ja.
Und es ist Schreiben am laufenden Band eigentlich und aus der einen Geschichte raus in die andere Geschichte rein. Aber es ist, mein Leben macht mir wahnsinnig Spaß und ist, ja, es gibt kaum was Schöneres. Ich sage immer, nur das Schmusen ist schöner. Ansonsten gibt es quasi nicht mehr viel, das schöner ist als das Schreiben.
Weißt du, ich finde immer, wenn man so sehr brennt für das, was man tut, dann ist es auch nicht sozusagen Belohnung, sondern dann ist es eigentlich eine logische Folge, dass man auch erfolgreich damit ist. Weil man einfach alles reinfließen lässt. Und auch wenn das bei manchen vielleicht länger dauert, aber ich glaube, am Ende macht sich das bezahlt und am Ende wird man das spüren.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass es so ist. Und schreibe weiter.
Das ist sehr gut.
Es gibt Nachschub.
Das freut mich sehr, weil ich bin ein großer Fan deiner Bücher. Ich danke dir ganz herzlich fürs Interview, wünsche dir eine gute Zeit und allen, die die Totenfrau noch nicht gesehen haben oder gelesen haben, gibt's als Buch und jetzt neuerdings auch als Netflix-Serie.
Super und allen viel Vergnügen beim Lesen und beim Schauen. Dankeschön.
Das war's für mich und ich habe jetzt natürlich, bevor ich gehe, noch den Spruch der Woche für euch. Der ist richtig klasse, den sollten wir uns eigentlich an den Spiegel pinnen. So wichtig ist der. Und zwar, sobald du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, was andere denken, hörst du auf, du selbst zu sein. Und genau so sehe ich das auch. Und das darf nicht sein. Man sollte immer man selbst bleiben und ihr lebt dieses Leben oder wir leben dieses Leben schließlich nicht für andere, sondern für uns. In diesem Sinne wünsche ich euch eine fantastische Woche und würde mich mega freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, hier in meinem Podcast von der Martina Straten Show. Bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.